Eltern wollen ihre Kinder durchs Leben begleiten. Doch nicht allen Müttern und Vätern ist das vergönnt. Wer hilft der Familie, mit dem Verlust von Mama oder Papa fertig zu werden? Darum geht es jetzt. Ich bin Angela Behrens. Hallo. Henning aus Gärden bei Hannover hat eine 7-jährige Tochter, die er über alles liebt. Sie joggen gerne zusammen, fahren Inliner. Dann wird er schwer krank, bekommt Probleme mit Galle und Leber. Während einer OP wird er Krebs entdeckt. Janine, seine Ehefrau, erinnert sich.
Dann konnte von der Leber aber nicht alles weggenommen werden, also nicht der große Teil, wo eben der Tumor drin war. Es sah erst gut aus, aber das war im November 2019 die Operation. Und ja, im April des folgenden Jahres ist er dann verstorben, also ein halbes Jahr.
Dass ihr Mann wirklich an Krebs mit 47 Jahren sterben könnte, das lag weit außerhalb ihrer Vorstellungskraft.
Also ich meine, man hat ja einen anderen Lebensentwurf. Wenn man ein Haus baut, einen Hund kauft, ein kleines süßes Kind hat, dann passt das ja nicht in das Lebensbild, was man hat.
Konnte sie mit Henning offen darüber sprechen, dass sie Angst hat, ihn für immer zu verlieren?
Eigentlich nicht. Was auf der einen Seite vielleicht für ihn besser war, er hat das nicht wahrhaben wollen. Also für ihn war das die ganze Zeit total klar, dass er gesund wird. Also ich habe das auch bis dato dann geglaubt. Also ob man das Verdrängen nennen sollte vielleicht an der Stelle. Für ihn war das eigentlich klar. Der hat immer gesagt, reg dich nicht auf, mach dir keine Sorgen. Nächstes Jahr laufe ich den Marathon, den Halbmarathon.
Ihrer kleinen Tochter Elisa hat Janine die schlimme Diagnose erstmal verschwiegen. Doch dann bekommt sie eines Abends mit, dass Elisa heimlich bei Telefonaten auf der Treppe sitzt und lauscht.
Als ich dann gesehen habe, dass sie viel mehr mitbekommt, als sie sollte vielleicht in dem Moment, habe ich gesagt, so und jetzt ist Schluss. Ich sage dir ganz genau, wie das ist, welche Diagnose es ist.
Als es Henning immer schlechter geht, hat die ganze Familie die Erlaubnis, trotz Corona zu ihm zu kommen.
Da sehe ich auch immer Elisa noch mit ihren Handschuhen, viel zu große Gummihandschuhe. Und die Masken waren natürlich nicht für so ein kleines Kind gemacht. Auch diese grünen Kittel, die man anzieht, um in die Infektionszimmer zu kommen. Ne? Sie sah aus wie ein Alien. Das Gute war, dass wir halt immer noch hin konnten und dass du dich verabschieden konntest.
Elisa erinnert sich noch gut.
Ja, ich konnte ihn noch sehen, aber ich konnte ihn nicht richtig verstehen, weil der irgendwie so was wie ein Frosch im Hals hatte oder so. Ich habe auch immer gesagt, Papa schafft das schon und so, aber ja, ich habe es mir eigentlich schon fast gedacht.
Henning baut immer weiter ab. Als die Ärzte dann auch noch Flecken auf der Lunge entdecken, spricht er aus, wovor sich alle fürchten.
Es gab nur eine einzige Situation im Krankenhaus, da hat er dann schon mit mir darüber gesprochen, was passieren würde, wenn er stirbt.
Dann kommt am Ostermorgen um 5 der Anruf, dass Henning im Sterben liegt. Janine hat Angst, dass sie das nicht aushält, jetzt bei ihm zu sein. Sie hat noch nie jemanden sterben sehen. Doch ihre Schwägerin macht ihr Mut und fährt mit ins Krankenhaus.
Es ist einfach auch so eine krasse Situation und dann Henning hat sich halt nochmal so umgedreht und hat mich halt auch angeguckt. Also für mich war dann aber auch klar, weil Henning halt so ein Kämpfer war, dass der auch nicht schafft zu gehen, wenn wir daneben sitzen. Und dann sind wir beide rausgegangen und haben uns vor das Zimmer gesetzt und dann konnte er auch loslassen. Also ich habe ihm noch gesagt, du musst nicht mehr kämpfen, das ist okay, wir kriegen das alles hin und du musst jetzt ja deinen Weg irgendwie gehen, ne? Und dann war das okay.
2,5 Jahre ist das nun her, aber Elisa weiß noch gut, wie es war.
Ich bin nämlich extra eigentlich lange im Bett geblieben, weil ich dachte, Mama und Oma verstecken Ostereier. Und dann bin ich rausgegangen, dann war Oma da und dann hat sie gesagt, dass Mama ins Krankenhaus gefahren ist, weil es Papa schlechter ging. Und dann habe ich es auch schon geahnt und dann ist Mama nach Hause gekommen und dann haben wir uns alle erstmal umarmt, ja.
Die nächsten Tage sind sie mit der Organisation der Beerdigung beschäftigt. Henning soll eingeäschert werden, aber eine Urne aus dem Katalog, das passt für Elisa und Janine nicht zu ihm. Sie haben für ihn eine selbst bemalt.
Finden andere vielleicht komisch, aber uns haben alle Urnen irgendwie nicht gefallen. Also es war alles irgendwie zu dunkel oder zu goldig, zu viel von irgendwas. Und dann haben wir eine Holzurne bestellt und an einem sonnigen Tag haben wir uns auf die Terrasse gesetzt und haben dann die Urne bemalt.
Und mit so kleinen Edelsteinen beklebt und dann haben wir eine Wiese gemalt und einen Regenbogen und einen Baum mit ganz vielen grünen Blättern und vielen Ästen, also so wie im Frühling.
Die Beisetzung ist Elisa in guter Erinnerung geblieben und noch heute geht sie gern zu ihrem Papa auf den Friedhof.
Bei der Beerdigung, da habe ich auch die Urne getragen. Die war ziemlich schwer irgendwie und dann hatten wir so Herzchenluftballons und die haben wir dann in den Himmel steigen lassen. Ja, wir gehen da oft hin eigentlich und bringen da Blumen hin. Im Winter machen wir das winterlich, im Herbst herbstlich und im Sommer sommerlich, ja.
Janine macht sich trotzdem Sorgen um ihre Tochter, darum, ob sie diesen schweren Verlust gut verarbeiten kann. Im Internet entdeckt sie den Fuchsbau für trauernde Kinder und Jugendliche in Basinghausen bei Hannover. Der gehört mit zum ambulanten Hospizdienst Aufgefangen. Da hat sie sich mit Elisa mal umgesehen.
Ich wollte einfach, dass sie sieht, es gibt noch andere Kinder, die halt auch so ein Schicksal haben und dass sie sich nicht alleine fühlt mit dem, was ihr widerfahren ist, weil es einfach ungerecht ist, dass sowas passiert und dass sie da eine eigene Gemeinschaft hat, wo sie eben drüber reden kann.
Der Sonderpädagoge Jörn Dönert begleitet zusammen mit Ehrenamtlichen die Kinder und Jugendlichen im Fuchsbau.
Bei Kindern ist es häufig so, und Jugendlichen, wenn die hier ankommen, sind sie erstmal sehr skeptisch. Ne, was soll ich denn da? Was ist denn das jetzt? Haben auch irgendwo schon mal gehört, vielleicht ist es auch sowas Ähnliches wie ein Psychologe und das wollen sie auch nicht unbedingt. Aber das dauert eigentlich nie lange, bis sich alle hier wohlfühlen. Also dann werden die Räume gezeigt und es ist einfach schön.
Zweimal im Monat besucht Elisa jetzt eine Gruppe. Wenn alle Kinder da sind, sitzen sie erstmal auf dem Boden und nehmen sich Zeit zum Ankommen.
Die haben am Anfang da ja immer so einen Erzählungskreis. Da gibt es einen Stein, da sind verschiedene Symbole drauf. Und da kann man sagen, was man heute erlebt hat, wie man sich fühlt. Am Ende kann man eine Kerze anzünden für Leute, die gestorben sind.
Und dazwischen wird gespielt, gebastelt und getobt.
Die haben auch einen tollen Garten mit Holzpferden, man kann da Fußball spielen. Und es gibt einen großen Kletterbaum, da bin ich eigentlich immer drin, wenn ich kann. Ich habe da auch gebastelt, zum Beispiel einen Sorgenfresser, der ist aus einem Tennisball, da macht man so einen Schlitz rein und Wackelaugen drauf und dann kann man da auf kleine Zettel seine Sorgen schreiben und den da reinstecken, dass der Sorgenfresser die Sorgen frisst.
Elisa hat in der Schule oft das Gefühl, dass sie die Einzige ist, die ihren Papa verloren hat.
Manchmal, da will man nicht genau sagen, wie es einem gerade geht. Und dann möchte man seine Gefühle auch manchmal verstecken. Und im Fuchsbau muss man das nicht machen. Da weiß man, dass es vielleicht anderen Kindern auch so geht.
Auch zu Hause reden viele Fuchsbaukinder nicht offen über ihre Trauer. Denn da sind Mama oder Papa selbst oft traurig und niedergeschlagen. Und die Kinder wollen ihnen mit ihren Gefühlen nicht auch noch zur Last fallen. Ganz im Gegenteil, sie versuchen oft zu helfen und die Stimmung aufzuhellen, sagt Jörn Dönert.
Kinder sind Meister der Anpassung. Die Kinder spüren, was braucht der Rest um mich herum. Manche Kinder stürzen sich dann in die Rolle des Helfenden, andere stürzen sich in die Rolle des Gute-Laune-Verbreiters. Also es ist ganz unterschiedlich und die Rolle des Kümmerers, die ist auch ganz typisch für Kinder.
Zentraler Treffpunkt im Lebenshaus, das ist der Sitz des Fuchsbaus, ist die große Küche. Beim Teigkneten für die Pizza lässt sich's leichter reden.
Wir haben ein Angebot, wo es ums Essen geht. Es wird gemeinsam gekocht und gegessen, weil da auch die besten Gespräche entstehen. Hier kann jeder sein, wie er will. Hier dürfen die Kinder und Jugendlichen alles rauslassen, was da ist. Und wir haben oben Boxsack hängen, nicht umsonst.
Wie einfühlsam und kreativ mit den trauernden Kindern der Verlust verarbeitet wird, das berührt Janine immer wieder.
Die Kinder haben ja auch so eine Art Wäscheleine, wo sie dann zum Beispiel Wünsche aufschreiben und dann ist das so ein Stoff, also ich weiß gar nicht, was das für ein Stoff ist, der sich dann in Luft auflöst, sodass dann die Wünsche zu den Verstorbenen gelangen können. Solche Ideen sind halt einfach total toll.
Der ambulante Hospizdienst bietet aber auch Trauerbegleitung für Erwachsene an. Janine hat das erst 1,5 Jahre nach Hennings Tod für sich selbst in Anspruch genommen.
Weil es vorher einfach so viel zu regeln gab, dass man gar nicht auf sich selber gehört hat. Ich weiß nicht mehr, es ist unglaublich, was man an Papierkram regeln muss. Das zieht sich bestimmt über 1,5 Jahre hin. Also man arbeitet, man regelt seinen Alltag erstmal neu. Ich war gar nicht bereit dazu.
Im Lebenshaus besucht sie eine Gruppe für verwitwete Mütter und Väter. Vor dem ersten Treffen hat sie Angst gehabt, dass die Gespräche sie runterziehen könnten.
Wenn jeder von seiner Geschichte erzählt und dass das dann alle Wunden wieder aufreißt und dass die Trauer quasi Überhand nimmt in dem Raum. Aber das war gar nicht so. Also es war eher so motivierend. Das ist auch interessant zu hören, wie andere ja mit der Trauer umgehen. Also ich bin zum Beispiel jemand, der dann sofort weiter arbeiten gegangen ist. Also für mich war das wichtig, weil mich das auch abgelenkt hat. Also andere haben dann wiederum gesagt, ich konnte nicht arbeiten und musste mich erstmal selber finden.
Viele Freunde und die Familie haben Janine in dieser Zeit ihre Hilfe angeboten. Nach dem Motto, melde dich einfach, wenn du was brauchst. Ist für Janine aber alles andere als einfach.
Weil man selber niemals auf die Idee kommen würde, also ich zumindest nicht oder in unserer Familie nicht, weiß ich nicht, jemand anders anzurufen und um Hilfe zu bitten. Also da muss schon wirklich was Gravierendes sein, dass ich das machen würde. Also eigentlich braucht man Freunde, die permanent immer wieder fragen oder einen mitnehmen oder einfach vorbeikommen.
Mit ihren Freunden redet sie auch mal, wenn es ihr nicht gut geht. Das tröstet. Und trotzdem geht es im Lebenshaus in den Gesprächen eher mal ans Eingemachte. Gerade das tut ihr gut.
Man merkt schon, dass die Menschen, die im Lebenshaus arbeiten, sich mit Trauer auskennen und anders auf einen einwirken oder zugehen oder andere Fragen stellen. Tiefer. Also da geht es halt an die Substanz des Ganzen.
Seit ihr Mann Henning so schnell an Krebs gestorben ist, hat Janine Angst, dass sie auch plötzlich krank werden könnte und sterben. Ihrer heute 10-jährigen Tochter geht es auch so.
Bei Elisa merke ich das, wenn so ein Thema ist mit Krankheit, also wenn sie jetzt krank ist oder wenn irgendwas auftaucht, wo jemand zum Arzt muss oder so, dass da Ängste da sind, dass es irgendwie gleich was Schlimmes sein kann. Und ich weiß nicht, ob das irgendwann mit der Zeit verblasst oder weggeht. Das kann ich nicht sagen.
Solche Ängste können sich festsetzen und zu Depressionen führen. Auch Essstörungen, Kopfschmerzen, Magenprobleme oder andere Erkrankungen können nicht verarbeitete Gefühle nach einem großen Verlust auslösen. Die Trauer zu durchleben und nicht zu verdrängen, das ist für die emotionale Heilung unverzichtbar, sagt Jörn Dönert.
Je länger man wartet mit der eigenen Trauer, die auch irgendwie zu bearbeiten und in sein Leben zu integrieren, desto mehr kann da an psychischen und körperlichen Folgen auftreten. Und dementsprechend ist es natürlich super, wenn Kinder und Jugendliche, wenn sie so einen Todesfall erleben mussten, da wirklich dran arbeiten.
Trauernde Kinder ab 4 Jahren können den Fuchsbau besuchen. Mit Pinsel und Farbe können auch die Kleinsten schon gut zeigen, wie es ihnen gerade geht. Dafür gibt es im Kreativzimmer des Fuchsbaus Leinwände, Zeichenblöcke, Acrylfarben, Tuschkästen und Buntstifte. Oder sie machen gemeinsam Musik. Gerade beim Trommeln können sie alles mal rauslassen.
Da können sie zum einen natürlich die Gefühle ausdrücken, die sich nicht in Worte fassen lassen. Je jünger die Kinder, desto schwieriger ist es. Zum anderen bieten wir auch die Möglichkeit, Erinnerungsstücke zu schaffen. Da gestalten wir Erinnerungsschatzkisten, dass in diese Schatzkisten Erinnerungen gelegt werden können, dass wir auch Bilderrahmen gestalten, wo die Fotos der Verstorbenen reinkommen, dass später dann wirklich was da ist zum Erinnern.
Elisa hat auch schon ein Bild über den Ort gemalt, an dem jetzt ihr Papa und auch ihr Opa zusammen sind und von oben auf sie aufpassen.
Ich stelle mir das irgendwie so vor, dass im Himmel eine Stadt ist und da sind Opa und Papa und die feiern da die ganze Zeit irgendwie eine Party. Ja, denen geht es da gut und ja.
Janine ist stolz darauf, wie Elisa sich in den letzten 2,5 Jahren nach dem Tod ihres Papas entwickelt hat und wie die beiden sich zusammen ein anderes, aber auch schönes Leben aufgebaut haben.
Das wird sie ja ihr Leben lang begleiten. Und ich bin halt einfach stolz, dass es bis jetzt so toll läuft. Dass wir unsere Fröhlichkeit trotzdem noch irgendwie haben, dass wir Spaß haben, aber trotzdem Papa und Opa immer noch Teil des Ganzen sind und wir uns daran erinnern und an die schönen Sachen erinnern und eben nicht an die letzte Zeit.
Die professionellen Trauerbegleiter im Lebenshaus des ambulanten Hospizdienstes aufgefangen in Basinghausen haben da entscheidend zu beigetragen. Dort finden Kinder, Jugendliche und Erwachsene kostenlos die Zuwendung, die sie brauchen, um mit ihrem schweren Verlust weiterleben zu können und eines Tages sogar wieder gut leben zu können. Elisa möchte anderen Kindern, die auch um jemanden trauern, Mut machen, in den Fuchsbau zu kommen.
Weil der Fuchsbau toll ist und weil man da viele tolle Sachen machen kann.
Mehr Infos dazu im Netz auf aufgefangen.de. In ganz Niedersachsen gibt es unterstützende Angebote für trauernde Menschen. Mehr dazu gern per Mail an hilfe@hilfe-interaktiv.de.